Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen, wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ich glaube, es ist so richtig schön, wieder zu sehen, wie die Natur aufblüht, wie das Wetter wieder schöner wird, wie das unsere ganze Stimmung auch ein bisschen hebt. Und ich freue mich, heute Morgen mit euch nachdenken zu dürfen, auch weiter in unserer Reihe, die Kraft des Evangeliums. Und ich will euch am Anfang mal mit in einen Gedanken hineinnehmen. Und wir versetzen uns mal in eine Position. Nehmen wir mal an, du wärst an Gottes Stelle und hättest das Ziel, die gesamte Menschheit mit dem Evangelium zu erreichen und sie als Nachfolger Jesu heranreifen zu sehen. Was würdest du tun? Du hättest keinerlei Begrenzungen, könntest theoretisch jedes Medium nutzen, du könntest neue Medien schaffen sogar. Jeder Großkonzern würde dir zur Verfügung stehen. Die einflussreichsten, mächtigsten, begabtesten Menschen dieser Welt, deren könntest du dich aller bedienen. Es gäbe keine Grenzen. Wie würdest du vorgehen? Welche Strategie würdest du wählen? Wahrscheinlich in unserer heutigen Zeit würden wir die beliebtesten YouTuber beauftragen. Wir würden vielleicht die öffentliche Presse versuchen, für uns zu gewinnen. Wir würden die klügsten Strategen unserer Zeit zusammenbringen, vielleicht auch einen Beamer erfinden, der das Evangelium an den Himmel strahlen kann, sodass es alle Menschen sehen können oder so. Ja, irgendwie sowas würden wir machen. Aber all das wäre mit Sicherheit auch gar keine schlechte Idee. Aber die Frage ist, würde das wirklich ultimativ dieses Ziel erreichen, was eigentlich gegeben ist? Oder gäbe es da eine andere Strategie, die wir uns nicht ausgedacht hätten, aber die viel wirkungsvoller und viel zielführender ist? Ich bin davon überzeugt, es gibt diese Strategie, auch wenn sie nicht den strategischen Denkern unserer Zeit entspricht. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt eine bessere Strategie, die zum Glück nicht von Menschen ausgedacht wurde, die sich mal kurz überlegt haben, was wäre, wenn ich Gott wäre, sondern von Gott selbst. Und die Strategie, mit der Gott die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht und Menschen in der Nachfolge Jesu heranreifen lässt, heißt Jüngerschaft. Und das ist schon irgendwie unspektakulär, oder? Und irgendwie auch ein bisschen konträr gegenüber dem, was wir uns heute alles so vorstellen. Aber genau das ist die Strategie, mit der Gott diese gesamte Welt umgekrempelt hat. Den absoluten Dreh- und Angelpunkt dieser Strategie bildet Jesus Christus, der vor gut 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Und der etwa 30 Jahre hier gelebt hat. Und diese 30 Jahre, die haben ausgereicht, dass er etwas in Bewegung gebracht hat, was bis heute weltbekannt ist und was an Auswirkungen unvergleichbar groß ist. Und nun sollte man meinen, dass Jesus wahrscheinlich damals ein riesiges Team gehabt hat und da waren nur Top-Manager und Top-Redner und die größten Influencer seiner Zeit drin. Und als er die Erde verlassen hat, da lief die Maschinerie der Jüngerschaft wahrscheinlich so richtig auf Hochtouren schon. Sollte man denken, aber ganz das Gegenteil war der Fall. 11 Schlüsselpersonen, die alles andere als Top-Manager waren. 11 Personen, die gerade noch den Schwanz eingezogen haben, die verunsichert waren, die teilweise sogar Zweifel hatten. Ja, das war seine Taskforce für diese Mission. Und genau damit geht Jesus, mit diesen Männern geht Jesus vorwärts und er trifft sie nochmal, bevor er zum Vater in den Himmel geht. Und er sagt ihnen folgendes, diese bekannten Worte, Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Das heißt, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und machet zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das ist der zunächst mal eher unspektakulär wirkende Auftrag von Jesus an seine Jünger. Aber es ist ein Auftrag, der eine Wirkung hinterlassen hat, die gewaltiger kaum sein könnte. Und bei näherem Hinsehen ist es zudem für die Jünger damals ein richtiges Brett gewesen, ja, was die da tun sollen. Also Jesus sagt ja, mache zu Jüngern alle Völker. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer von diesen 11 gewesen, ich hätte wahrscheinlich gesagt, also wie bitte, Jesus, wie soll das denn gehen? Ja, alle Völker, ich meine, wir sind 11-mal ein Häufchen Elend hier irgendwie. Wie um alles in der Welt soll das geschehen? Aber Jesus sagt, wie es geht. Und zwar eigentlich in drei Schritten oder drei Dinge, die wichtig sind. In diesem Text sind drei Partizipien verwendet, die das näher definieren. Die näher definieren, was dieser Grundauftrag ist oder wie der aussieht. Ja? Der Grundauftrag ist, mache zu Jüngern. Man könnte auch sagen, mache zu Schülern oder zu Lernenden. Also das ist der Begriff Jünger, wie die Jünger selbst das waren. Jesus ist mit ihnen unterwegs gewesen, hat diese 12, zu dem Zeitpunkt dann nur noch 11, mitgenommen, hat sie 3 Jahre angeleitet. 3 hat er intensiver genommen, hat sie so unterrichtet, zu seinen Schülern gemacht. Also mache zu Jüngern und dann ist das in drei Begriffen näher definiert, nämlich diese drei Partizipien, wenn man es wörtlich übersetzen würde, das erste hingehend, also ihr müsst aktiv werden, müsst Menschen aufsuchen. Das zweite ist taufend, also verkündigt Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus, die gute Botschaft des Evangeliums, und wenn sie sich für Jesus entscheiden, wenn sie Jesus annehmen, wenn sie sich zu ihm bekehren, dann tauft sie als Zeichen dafür auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das zweite taufend und das dritte lehrend. Lehrt sie alles zu wissen, was ich euch Jesus so beigebracht habe, füttert ihre Köpfe ordentlich mit Infos, sodass sie theoretisch wissen, wie man als Nachfolger leben sollte. Nicht ganz. Lehrt sie alles zu halten. Also lehrt sie alles zu befolgen, danach zu leben, was Jesus geboten hat. Diese drei Begriffe, hingehen, taufen und lehren zu halten, das umfasst Jüngerschaft. Und dabei ist dieser dritte Bereich, lehren zu halten, wahrscheinlich der umfangreichste und arbeitsintensivste. Und es geht damit bei Jüngerschaft um Multiplikation. Es geht darum, dass wir das weitergeben und auch damals sie weitergegeben haben, was sie aus der Schule Jesu gelernt haben. Und genau mit dieser Strategie entfaltet Jesus die Kraft des Evangeliums im Leben von Menschen und stellt damit die Welt auf den Kopf. Und das ist unser Thema auch heute Morgen, wie Hendrik das eben schon gesagt hat, die Kraft des Evangeliums durch Jüngerschaft. Und damit knüpfen wir an das Thema von letzter Woche, wo wir über Gemeinschaft nachgedacht haben. Jüngerschaft ist im Prinzip ein kleinerer Bereich der Gemeinschaft oder ein Aspekt davon. Und jetzt könnten wir uns dieses Thema heute näher anschauen anhand von Matthäus 28, Vers 18 bis 20, dieser Auftrag, den ich gerade vorgelesen habe. Aber ich will mit uns heute eine andere Stelle mal vornehmen und uns anschauen, was grundsätzliche Dinge sind zum Thema Jüngerschaft. Und ich lade euch ein, mit mir Kolosser 1, Vers 28 und 29 aufzuschlagen oder auch gerne hier vorne mitzulesen. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Da heißt es, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Also, ja, wir sehen heute Morgen vier Dinge insgesamt, die wesentlich sind für Jüngerschaft. Nicht wundern, der letzte Punkt ist nur ein kurzer. Aber der erste Punkt heute Morgen ist der Ausgangspunkt der Jüngerschaft. Und es geht um diesen Vers 28a. Paulus steigt gleich ein in Vers 28, hier die ersten drei Wörter mit den Worten, ihn verkündigen wir. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wer ist er? Von wem ist hier die Rede? Die Rede ist von Jesus Christus. Und weiter ist die Frage, wer ist denn Jesus Christus und was ist seine Botschaft, die verkündigt wird, die diese Ausgangsbasis bildet? Dafür hilft es uns, wenn wir in Kolosser 1 schon mal ab Vers 15 lesen, weil wir da eine Beschreibung haben davon, wer dieser Jesus ist und was er eigentlich für ein Werk vollbracht hat. Und ich will mit uns kurz in diese Verse hineinschauen. Ihr könnt euch da lange aufhalten, aber ich lese mal ab Kolosser 1, Vers 15. Da heißt es über Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also eine geballte Ladung, eine geballte Beschreibung von dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Und wir können uns, wie gesagt, lange daran aufhalten. Ich will aber kurz uns ein paar Dinge daraus nochmal vor Augen führen, damit wir wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir über Jesus reden. Ja, ich greife mal ein paar Sachen raus. Also Jesus ist das Bild oder das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wenn Gott für uns unsichtbar gewesen ist, bis Jesus auf diese Erde gekommen ist und Menschengestalt angenommen hat, hat Jesus tatsächlich Gott abgebildet. Ja, hat er uns verkörpert, wie Gott ist. Sein Wesen, seine Eigenschaften, er hat uns den Vater gezeigt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Weiter heißt es, in ihm ist alles geschaffen worden. Das heißt, Jesus existiert nicht erst, seitdem er auf diese Welt gekommen ist als Mensch, sondern er existiert, sagt die Bibel uns immer wieder, von Ewigkeit her schon, weil er Gott ist. Ja, das heißt, er existiert von Anfang an und er war ganz maßgeblich bei der Schöpfung beteiligt. Ja, man könnte sagen, er ist Schöpfer oder vielleicht ein bisschen differenzierter ausgedrückt, er ist Schöpfungsmittler. Weiter heißt es, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das heißt, Jesus ist das Zentrum dieser Welt, der ultimative Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Man könnte auch sagen, alles ist für ihn geschaffen. Es geht in dieser Welt um seine Ehre. Und das wird eines Tages auch jeder Mensch sehen und auch anerkennen, selbst wenn er vielleicht jetzt noch sagt, also das ist im Verborgenen und kann ich mir nicht vorstellen. Weiter heißt es, er ist vor allem, oder man könnte auch sagen, er steht über allem. Das heißt, er hat die Macht über alles. Es gibt nichts, was ihm nicht unterstellt wäre. Es gibt nichts, was er nicht unter Kontrolle hätte. Es gibt nichts, womit er überfordert wäre. Nein, er ist Herr und Machthaber, auch wenn das heute viele nicht glauben. Weiter heißt es, alles besteht durch ihn. Das heißt, er ist nicht nur Schöpfer der Welt, sondern er ist auch Erhalter der Welt. Zu jeder Sekunde ist Jesus der, der uns am Leben erhält. Ja, wenn Jesus sich nur für einen Moment dieser Erde uns Menschen entziehen würde, dann wären wir im Nullkommanichts weg, wir wären tot. Also alles besteht durch ihn. Weiter heißt es, er ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde gehört ihm. Und die Bibel sagt uns das immer wieder, er hat die Gemeinde teuer für sich erkauft, hat sie erworben, sie ist sein Eigentum. Und damit steht er selbst und sein Wort im Zentrum der Gemeinde. Und nun geht es für uns als Gemeinde, als seinem Leib, geht es darum, ihm, dem Haupt, Jesus, zu folgen und ihm zu repräsentieren und ihm Ehre zu bringen. Dann heißt es weiter, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, er hat in allem die Vorrangstellung. Ja, Jesus ist, exemplarisch dafür dann, der erste Mensch, der aus den Toten auferstanden ist und nie wieder gestorben ist. Und zu guter Letzt heißt es hier noch, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Und damit ist die Fülle Gottes gemeint. Das heißt, er ist nicht nur ein bisschen Gott und er hat auch nicht nur ein bisschen Gott repräsentiert, sondern er ist die ganze Fülle Gottes in vollem Umfang gewesen. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Er bildete Gott eins zu eins ab, als er hier auf der Erde war. Und selbst als er auf der Erde war, hat er niemals aufgehört, zu 100% Gott zu sein. Ganz kurzer Schnelldurchlauf. Ich glaube, wenn man solche Verse liest und sich das so ein bisschen vor Augen führt, wer dieser Jesus ist, dann kann man eigentlich nur staunen, wie mächtig, wie groß, wie herrlich er ist. Und umso krasser ist es aber, dass dieser Jesus Mensch geworden ist und auf diese Erde gekommen ist. Und das hat Gott nicht so einfach zum Spaß gemacht. Nicht, weil er gedacht hat, ich will mal wissen, wie das ist, auf meiner eigenen Erde zu sein, in der Welt zu sein, die meine Menschen zerstört haben. Nein, er kam nicht, weil er es nötig gehabt hätte, sondern wir, du und ich. Ja. Und das zeigen uns die Verse 20 bis 23, weil da heißt es dann weiter, ja, in Vers 20, dass es Gott gefiel, durch ihn, durch Jesus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Und wir sehen an dieser Stelle schon mit diesen Begriffen versöhnen und Frieden machen, dass da eine große Unversöhnlichkeit, eine Trennung herrscht oder dass es da was geben muss. Und davon lesen wir dann auch weiter in Vers 21, wenn es dann heißt, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also hier sehen wir diese Trennung und sogar eine Feindschaft beschrieben, die es nötig gemacht hat, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass er Mensch wird, dass er Frieden und Versöhnung stiftet. Und diese Trennung und diese Feindschaft gegenüber Gott, die betrifft jeden Menschen, jeden von uns. Weil wir alle haben Gott, unserem Schöpfer, nicht die Ehre entgegengebracht, die er eigentlich verdient hat. Wir nutzen zwar ohne zu zögern seine Schöpfung und wir genießen es auch, dass er uns unverdient die ganze Zeit am Leben erhält, aber eigentlich interessiert er uns erstmal einen Dreck. Ja, wir haben nicht nach seinen Vorstellungen gefragt, geschweige denn danach gelebt. Stattdessen haben wir einfach unser eigenes Ding gemacht, unseren eigenen Stiefel gelebt, haben uns gegen ihn versündigt, davon spricht die Bibel, in jeglicher Hinsicht. Und zwar in unseren Absichten und Motiven, also innen drin, in unseren Gedanken, aber auch in unseren Worten und in dem, was wir so tun. Ja, das Verhalten, das wir an den Tag legen, in jeglicher Hinsicht. Aber da Gott ein gerechter Gott ist und einen berechtigten Anspruch an unser Leben hat, kann er unsere Sünde und unsere Boshaftigkeit und unsere Verunehrung ihm gegenüber nicht einfach so übergehen, nicht ungestraft lassen. Nein, es bedeutet vielmehr Entfremdung. Es bedeutet Trennung, ewige Trennung sogar. Es bedeutet Strafe für unsere Sünde. Das ist die Bibel ausdrückt mit ewiger Verdammnis. Und es gibt für uns selbst kein Entkommen aus dieser Situation. Es gibt nichts, wo wir selbst sagen könnten, das kann ich wieder gut machen. Nein, wir haben es verbockt, wir haben diese Feindschaft aufgebaut, bewusst oder unbewusst. Und damit haben wir uns selbst rauskatapultiert. Aber weil wir so hoffnungslos und so auswegslos waren und verfeindet mit Gott gewesen sind, kam Jesus Christus auf diese Erde, ja, um Frieden zu machen zwischen uns und Gott. Und das hat für ihn bedeutet, dass er kommt und dass er das Leben lebt, das wir Gott gegenüber eigentlich schuldig gewesen wären. Ein Leben ohne Sünde, ein Leben, das Gottes Vorstellungen entspricht, das zu seiner Ehre war. Und das hat er getan, genau das. Er unterstellte sich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens komplett Gott. Und er gefiel Gott in allem, durchweg. Und dann reicht es aber nicht, dass er einfach nur das Leben lebt, was wir hätten leben müssen. Ja, das hätte nicht gereicht, um Versöhnung zu stiften zwischen uns und Gott. Nein, es war mehr nötig, er musste auch den Tod sterben, den wir verdient haben. Und das hat er getan am Kreuz von Golgatha. Er stirbt als Unschuldiger für deine und meine Schuld. Er wird völlig zu Unrecht bestraft von seinem eigenen Vater, von Gott selbst, am Kreuz. Und er trägt an unserer Stelle die Strafe für unsere Sünde. Und nun lesen wir hier in Vers 23 davon, dass es darum geht, dieser Botschaft des Evangeliums Glauben zu schenken und seine ganze Hoffnung darauf zu setzen, dass Jesus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dass er mich dadurch heilig und tadellos und unsträflich vor Gott hinstellt. Und da sind wir an einem ganz persönlichen Punkt angekommen, der dich und mich natürlich fragt, auch heute Morgen, was machst du mit dieser Botschaft? Wie reagierst du darauf, was Gott da getan hat in Jesus Christus? Diese Versöhnung mit Gott, die wird nur für den wirksam, der das tatsächlich persönlich in Anspruch nimmt, der das glaubt. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er heute Morgen hier sitzt und sagt, ja, ich bin da aber noch nicht so richtig klar. Ja, ich will dich einladen, dir Mut machen, zu erkennen, ja, ich brauche diese Versöhnung. Ich bin ein sündiger Mensch vor Gott und ich brauche Vergebung. Ich weiß, dass ich völlig verkehrt unterwegs war, dass ich nicht so gelebt habe, wie es Gott gefallen hat, dass ich ihm nicht den Platz eingeräumt habe, den er eigentlich verdient hat. Und ich will nicht einfach so weitermachen, sondern ich will umkehren und will Jesus mein Leben unterstellen. Und wenn es jemand so geht, dann lade ich dich ein, diese Botschaft des Evangeliums heute Morgen ganz persönlich in Anspruch zu nehmen und deine Sünden im Gebet vor Gott zu bekennen. Zu sagen, das und das und das, das passt alles nicht und ich habe ohne dich gelebt. Aber das soll jetzt ein Ende haben. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und den vollen Preis bezahlt hast. Und ich will ab sofort nicht weiter ohne dich leben, sondern ich will dir nachfolgen. Du sollst Herr in meinem Leben sein, Chef sein. Wer sagt, ich habe das noch nicht so richtig verstanden, ich interessiere mich für diese Botschaft des Evangeliums, aber es war jetzt schnell oder viel, wie du es erklärt hast. Ja. Ich will euch ans Herz legen, dann vielleicht nochmal dieses Video, was ist das Evangelium, auf unserer Homepage nachzuschauen oder bei YouTube auf dem Kanal findet ihr es auch. Da erkläre ich das nochmal auch anhand von diesen Versen. Jetzt gehen wir zurück zu Kolosser 1, Vers 28. Wenn also Paulus jetzt sagt, ihn verkündigen wir, dann spricht er von Jesus und von dieser wunderbaren Versöhnungsbotschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft steht für jeden Menschen offen. Für Juden, für Griechen, für alle anderen Nationen. Das war damals so die Diskussion immer wieder. Und auch dir. Und diese Botschaft, die bildet die absolute Ausgangsbasis der Jüngerschaft. Also wenn jemand das im Glauben für sich angenommen hat und dann als Folge daraus eigentlich sich taufen lassen hat, was das nochmal so symbolisiert, dann geht das Leben in der Jüngerschaft erst so richtig los. Ja, dann folgen wir Jesus und dann wachsen wir in der Nachfolge. Und Paulus sagt uns ein paar Verse später in Kolosser 1, Vers 27 dann etwas von einem Geheimnis, das jetzt gelüftet worden ist. Und dieses Geheimnis, das ist Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann lebt Christus jetzt in dir. Dann bedeutet es, dass du neues Leben bekommen hast, dass Gottes Geist in dein Leben eingezogen ist und Christus in dir lebt, wie die Bibel das beschreibt und wie wir das auch vor einigen Wochen hatten, in Kolosser 3, Vers 9 und 10. Du hast den alten Menschen ausgezogen und hast den neuen Menschen in Christus angezogen. Das ist dann passiert. Wir haben da in dieser Predigt über zwischenmenschliche Beziehungen über den Text nachgedacht. Und jetzt geht es darum, dass Christus und dieses neue Leben in Christus, das du bereits vollumfänglich hast, wenn du Jesus gehörst, dass das in deinem Leben so richtig herausgearbeitet wird. Und das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, die Aufgabe der Jüngerschaft. Und darum geht es in diesem zweiten Teil von Vers 28. Also was jetzt kommt, betrifft unmittelbar jeden, der ganz klar weiß, ja, ich bin entschiedener Christ, ich habe Ja gesagt zu Jesus und gewissermaßen ist also diese Ausgangsbasis, über die wir gerade nachgedacht haben, nötig, um das so richtig zu verstehen jetzt überhaupt, was jetzt kommt. Unser Leben in der Jüngerschaft ist ja nicht mit unserer Bekehrung zu Ende, sondern geht dann erst so richtig los. Ja, also dann kommt so richtig in Gang und dann beginnt das, was Jesus in Matthäus 28, Vers 20 gesagt hat, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und genau da setzt Paulus auch an in Vers 28b jetzt hier, wenn er schreibt, also ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dieser Vers beschreibt eigentlich sehr gut, worum es in der Jüngerschaft geht, was die Aufgabe der Jüngerschaft ist und was das Ziel der Jüngerschaft auch ist. Also wo soll das eigentlich hinführen? Und wir sehen hier zwei Schlüsselbegriffe, die diese Aufgabe umfasst. Paulus spricht hier von ermahnen und von lehren. Und hier sind wieder im Griechischen zwei Partizipien, das heißt, die definieren dieses ihn verkündigen wir, wodurch? Indem wir ermahnen und lehren, ermahnend und lehrend. Also er spricht hier von ermahnen. Man könnte auch übersetzen, zurechtweisen. Und natürlich tut sich gleich die Frage auf, ja Moment, warum denn ermahnen? Passt denn irgendwas nicht? Ja, muss denn irgendwo Veränderung her? Läuft denn irgendwas verkehrt? Ja, definitiv muss viel Veränderung her. Und es passt vieles gehörig noch nicht in unserem Leben, auch als Christen nicht, zu den Vorstellungen Gottes. Sei es in unserem Verhalten, aber auch in unserem Denken. Und das finde ich spannend oder fand ich spannend zu sehen hier an dieser Stelle nochmal, das Wort, was hier für ermahnen steht, ist im Griechischen nouteteo. Und das ist zusammengesetzt aus dem Wort nous, was so viel wie Verstand oder Denken bedeutet, und aus titemi, und das bedeutet so viel wie hintun oder hinlegen oder setzen. Das heißt, es soll etwas Neues in unser Denken hineingelegt werden. Und darum geht es. Ja? Es geht nicht nur um unser Handeln, sondern auch unser Denken, das verändert und erneuert werden soll, wo Neues hineingelegt werden soll, nämlich Gottes Gedanken. Es muss ein wirkliches Umdenken stattfinden. Es ist ja nicht so, dass ich einmal zu Jesus Ja sage und zack, ist das einfach alles gut. Mein Leben hat sich komplett verändert, es ist alles perfekt, ich habe nichts mehr zu tun mit irgendwelchen Dingen, die nicht so gut laufen oder so. Nee, leider läuft das ja so nicht. Vielmehr, wenn wir jetzt das Bild der Jüngerschaft mal im Sinne von Lernenden aufgreifen, vielmehr ist es so, dass ich gerade erst in die erste Klasse gekommen bin, wenn ich zu Jesus gefunden habe. Ja, und also es geht jetzt nicht um Klassenunterschiede oder sowas, aber das bringt das ja ganz gut zum Ausdruck. Ich bin also blutjung, komme gerade in die Schule Jesu und es gibt noch ganz vieles zu lernen. Manches weiß ich wahrscheinlich dann noch gar nicht, wird so sein. Und manches weiß ich vielleicht auch, aber ich muss es lernen anzuwenden. Wie so ein Erstklässler, dem gesagt wird, du sollst dich auf deinen Hintern setzen und da sitzen bleiben. Und er weiß das dann auch. Aber trotzdem steht er immer wieder auf und rennt rum irgendwie und es braucht jemand, der ihn immer wieder daran erinnert und ihn ermahnt und sagt, du, auf deinem Hintern sitzen bleiben. Ja, so ähnlich ist es mit uns auch. Und diese Zurechtweisung oder diese Ermahnung und diese Lehre, das ist nichts, was wir nur in Jüngerschaftsklasse 1 bräuchten, sondern das wird dein Leben lang so sein. Wenn du als Jünger Jesu unterwegs bist, dann bist und bleibst du Lernender und du bleibst in dieser Schule der Veränderung, die Jesus mit dir vorhat. Und deshalb ist Jüngerschaft auch ein Thema, was jeden von uns betrifft heute Morgen hier, ja, und was ein lebenslanger Prozess ist und wo wir alle sagen müssen, ja, ich bleibe in der Schule Jesu. Bei dem einen oder anderen kann dann die Gefahr bestehen, dass er sagt, jo, also mein Leben passt soweit eigentlich, einigermaßen zumindest so im Verhältnis, ja, ich habe so einen gewissen Status quo erreicht und dann besteht die Gefahr, dass er in der Schule des Herrn einschläft, dass er in seiner Nachfolge so vor sich hinschlummert. Aber das war niemals Gottes Idee für dich, wenn du Jünger Jesu bist. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn du selbst Jünger Jesu bist, dann sollst du nicht nur ein Lernender sein und bleiben, sondern du sollst auch ein Lehrender werden. Und damit meine ich nicht, dass wir alle Prediger werden müssen, aber dass wir das weitergeben sollen, was wir empfangen haben. Weil dieser Auftrag aus Matthäus 28, der gilt auch für uns. Je weiter du selbst in der Nachfolge heranreifst, umso mehr bist du eigentlich herausgefordert, selbst ein Jüngermacher zu werden. Nochmal in diesem Bild, im Vergleich, also wenn du, nehmen wir mal an, in der 10. Klasse der Jüngerschaft wärst, dann kannst du jemand, der in der 5. Klasse ist, ein Stück weit helfen und Nachhilfe geben. Und dabei geht es nicht darum, dass du herabschaust, sondern dass du dem anderen dienst und hilfst. Das soll ja das Ziel sein. Dieser Auftrag der Jüngerschaft, der gilt nicht nur den 11 Leuten damals, denen Jesus den gegeben hat, der gilt auch nicht nur Paulus oder Timotheus, der gilt auch nicht nur Andreas und Markus und Bernd und mir als Gemeindeleitung, definitiv auch. Und wir sind als Gemeindeleitung vor allem dazu aufgefordert, die Jüngerschaft von Einzelnen auch zu fördern und zu prägen, aber vor allem euch zuzurüsten, damit ihr diesen Auftrag an anderen leben könnt. Das ist Epheser 4, Vers 11 bis 13. Können wir jetzt leider nicht drauf eingehen, aber das macht das so deutlich. Der Auftrag, andere zu Jünger zu machen, der gilt jedem Christen, und zwar eigentlich schon ab seiner Geburtsstunde, seiner geistlichen Geburtsstunde. Und natürlich habe ich mit zunehmender Reife auch wesentlich mehr zu geben. Aber das bisschen, was ich schon verstanden habe, nämlich wie Menschen gerettet werden können durch Jesus Christus, das kann ich eigentlich schon kurz nach meiner Wiedergeburt auch anderen Menschen weitergeben. D.A. Carson ist ein renommierter Ausleger, der hat kommentiert zu Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und er hat gesagt, dass die Jünger wie so eine Art Musterbeispiel sein sollen, diese 11 Jünger, ein Musterbeispiel für uns anderen Jünger. Und dann sagt er Folgendes: Es ist für alle Jünger Jesu verbindlich, andere zu dem zu machen, was sie selbst sind. Jünger Jesu Christi. Oder jemand anders hat in Anlehnung daran dann hinzugefügt, ein Jünger zu sein heißt, berufen zu sein, um neue Jünger zu machen. Ja, also das ist dein und mein Auftrag, wenn du selbst Jünger Jesu bist. Und das beinhaltet, dass wir anderen helfen, in ihrer Nachfolge voranzukommen, zu wachsen. Wie? Indem wir mit ihnen über Jesus reden, indem wir mit ihnen über das Leben mit Jesus reden, wie das so in unserem Leben stattfinden soll. Und indem wir sie in Liebe zurechtweisen und in aller Weisheit lehren, was Paulus uns hier sagt. Das heißt also nicht einfach, indem ich ein paar Bibelstellen, die man einfach so vor den Kopf knalle, sondern hier ist die Rede davon, dass das in aller Weisheit geschehen soll. Das heißt, wir sollen uns Gedanken machen. Was braucht denn der andere? Wie kann ich dem anderen denn wirklich gut helfen? Wo sind denn die Ansatzpunkte für sein Leben? Wie kann ich ihm auf der Ebene begegnen und in der Hinsicht begegnen, sodass er es gut versteht, wie ein guter Lehrer, der jemand anders unterrichtet. Und vor allem, wie kann ich jemandem tatsächlich helfen, die Lehre nicht nur lupenrein wiederzugeben und zu wissen und runterrattern zu können, sondern wie kann ich ihm helfen, dieses Wissen, diese Lehre auch mit seinem Leben in Verknüpfung zu setzen und auch anzuwenden. Genau darum geht es. Ja, das ist das Ziel, was verfolgt wird mit diesem Ermahnen und diesem Lehren. Und Paulus sagt uns das ja so deutlich, nämlich um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist Aufgabe und Ziel der Jüngerschaft. Wir können auch ganz einfach davon sprechen, dass wir Jesus tatsächlich ähnlicher werden sollen. Nicht in unseren theoretischen Vorstellungen, sondern wirklich in unserem Leben. Denken wir nochmal zurück, zum Beispiel vor ein paar Wochen hatten wir diese Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 und 23. Das ist ja was, was wachsen soll. Oder denken wir an die Begrifflichkeiten aus Kolosser 3, Vers 12, fortfolgende, die wir auch hatten vor einiger Zeit, nämlich herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld, Versöhnungsbereitschaft, Liebe. Das sind Dinge, die wachsen sollen in unserem Leben. Und wir sollen dabei einander helfen, sollen dabei einander stützen, fördern und auch anleiten. Das Wort, was hier für vollkommen verwendet ist, das könnte man auch übersetzen mit vollständig oder erwachsen oder reif sein. Und genau darum geht es, dass du und ich erwachsen werden in Christus. Reifen in Christus Ähnlichkeit. Und da können wir uns ja selbst fragen, wie würde ich mich da einschätzen? Bin ich erwachsen oder gewachsen in Christus? Und dabei geht es nicht darum, wie lange bin ich Christ, sondern bist du wirklich als Nachfolger gereift? Und gerade wenn Leute schon ein bisschen gereift sind, dann gilt umso mehr für dich der Auftrag, auch anderen zu dienen, erwachsener zu werden im Glauben, erwachsener zu werden in Christus, ihm ähnlicher zu werden und dafür zu sorgen, dass andere um dich herum nicht geistliche Babys bleiben. Interessanterweise nimmt Paulus uns Christen alle mit in die Pflicht, auch nochmal explizit. In Kolosser 3, Vers 16 verwendet er die gleichen Wörter und Formulierungen wie in Kolosser 1, Vers 28. Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also da sind wir jetzt aufgefordert, einander in aller Weisheit zu lehren und zu ermahnen. Wie geht das? Indem ich selbst in meiner Reife mehr wachse. Indem ich das Wort Gottes kenne, indem ich das Wort Gottes anzuwenden weiß, indem ich das Wort Gottes verinnerliche und dann auch in der Lage bin, das an jemand anders weiterzugeben, zu vermitteln. Ja, so wie er hier sagt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder manche Übersetzungen auch unter euch. Und das ist, glaube ich, ganz logisch. Ne? Ich kann nur das weitergeben, was ich selbst verstanden habe und was ich selbst lebe und beherzige. Und dafür muss ich das Wort Gottes selbst verinnerlichen und dafür muss das Wort Gottes mein Denken und mein Handeln prägen. Und wenn das in meinem Leben wächst, wenn das Wort in meinem Leben wächst, dann habe ich zum einen was weiterzugeben, aber dann wird mir das auch helfen, darin zu wachsen, wie man denn andere in Weisheit lehrt und wie man auch liebevoll ermahnen kann, wie man anderen wirklich eine Hilfe sein kann. Dass Jüngerschaft kein Selbstläufer ist und uns etwas kostet, das weiß auch Paulus. Und das ist unser dritter Punkt heute Morgen, die Investition der Jüngerschaft. Vers 29a. Also Jüngerschaft braucht definitiv Investoren. Menschen, die aktiv werden und Menschen, die konkret werden. Und ich will euch mal kurz auffordern, einen kurzen Moment darüber nachzudenken, welche Menschen dir in den Sinn kommen, die in dein geistliches Leben investiert haben. Also die für dich da waren, die dir geholfen haben, das Wort Gottes besser zu verstehen. Die Anteil genommen haben an dem, was dich beschäftigt hat, die dir geholfen haben, konkrete Schritte zu gehen, die dir geholfen haben, Gottes Wort anzuwenden. Die dich ermutigt haben, die dich ermahnt haben, vielleicht auch, wenn das nötig war, die viel für dich gebetet haben, die dich angespornt haben, denken wir an Hebräer 10, Vers 24 von letzter Woche, die dir einen ehrlichen Einblick in ihr Leben gegeben haben, die authentisch waren für dich, die Vorbilder für dich geworden sind. Ich hoffe, ihr hattet oder habt solche geistlichen Investoren, die keine Kosten und Mühen gescheut haben, um in euer geistliches Leben zu investieren. Vielleicht ist heute auch ein Tag, wo ihr Gott ganz bewusst danken könnt, vielleicht auch diesen Menschen mal Danke sagen könnt, dafür, dass sie das getan haben. Aber ich hoffe, dass wir selbst auch Menschen sind, die solche Investoren sind, die in andere investieren und sie auf dem Herzen tragen, egal ob wir das erlebt haben oder nicht. Ich hoffe, dass wir nicht nur Nutznießer sind, sondern Multiplikatoren. Diese Multiplikatoren der Jüngerschaft, wo Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 2 zu seinem, man könnte sagen, Menti, Timotheus, sagt: Und was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier sehen wir das Vier-Generationen-Modell der Jüngerschaft. Ja, erste Generation Paulus, zweite Generation Timotheus, dritte Generation die Jünger von Timotheus und vierte Generation die Jünger von den Jüngern von Timotheus. Ja, das sind die Vier-Generationen-Modell, sage ich mal, der Jüngerschaft. Das ist gottgewollte Multiplikation. So soll das aussehen. Und Paulus war so ein Investor. War so ein Startpunkt, sage ich mal, für sowas dann auch. Ne? Zum einen war er jemand, der ganze Gruppen gelehrt hat und der dadurch die Jüngerschaft auch gefördert hat, wie das vielleicht heute durch einen Gottesdienst bei uns geschieht oder durch Gemeindeleben auch. Aber auf der anderen Seite war das auch jemand, der in den Einzelnen investiert hat und den Einzelnen gesehen hat. Ganz ähnlich wie Jesus selbst, der das auch gelebt hat mit seinen 12, intensiver mit seinen 3. Und ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, bei Kolosser 1, Vers 28, dass Paulus gleich dreimal jeden Menschen sagt. Dreimal schreibt er jeden Menschen. Und zum einen meint er damit jeden Menschen, egal aus welcher Herkunft, also sei es ein Jude oder ein Grieche oder aus einer ganz anderen Nation, weil das war damals die große Debatte, die immer wieder geführt wird, sehen wir im Neuen Testament auch. Aber ich glaube, man sieht daran auch sehr deutlich, dass auch wir nicht sagen sollen, also der oder die passt mir aus irgendeinem Grund nicht und deshalb bin ich auch nicht bereit, jemand anders da bei seinem Glaubenswachstum zu helfen. Nein, vielmehr hat es ja jeder Christ nötig, dass er wirklich Christus ähnlicher wird, dass er verändert wird in das Bild Christi. Und da sind die, ich nenne sie mal gestandenen Christen, in der besonderen Pflicht zu investieren. Paulus macht uns das vor mit seinem Leben und mit seinem Dienst auf ganz eindrückliche Art und Weise. Vers 29a schreibt er, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Hier wird deutlich, dass Paulus kein Mensch war, dessen größte Maxime seine eigene Bequemlichkeit war und auch keiner war, der gesagt hat, ich bin nicht bereit, für den Herrn und für seine Leute richtig Gas zu geben und alles in die Waagschale zu werfen. Nee, ganz im Gegenteil. Er war bereit, zurückzustecken, er war bereit zu investieren, er war bereit zu leiden. Es gab für Paulus keinen Preis, der ihm zu hoch gewesen wäre, wenn es um eine Menschenseele geht. Und das machen diese Begriffe hier deutlich. Er spricht von Bemühen und dahinter verbirgt sich die Bedeutung, hart arbeiten oder rackern oder sich abmühen, sich plagen, sich erschöpfen. Das bedeutet ja also nicht den komfortablen, schnellen Weg immer nur zu gehen, sondern bereit sein, die Extrameile zu gehen. Und zum anderen sagt er, dass er kämpfend ringt. Und auch das ist ein Begriff, der ja von Bereitschaft zur Anstrengung, zur Entschlossenheit, zur Hingabe zeugt. Und wenn man sich das Leben von Paulus so ein bisschen näher mal anschaut, dann sieht man, also der ist keiner, der da nur irgendwie daherlabert, sondern das ist jemand, der hat das wirklich verkörpert, der hat das gelebt. Und kannst du sagen, ja gut, Paulus hat ja einen ganz anderen Auftrag als ich, also mit dem können wir uns ja gar nicht vergleichen. Und ja, das stimmt. Ja, wenn man sich Paulus' Leben so anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin in gewisser Hinsicht froh, dass ich nicht Paulus bin, bei all dem, was der erlebt hat. Aber, und sein Auftrag war definitiv auch besonders, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, ja, du und ich, wir haben trotzdem noch den Auftrag, Jünger zu machen. Und es mag unterschiedlich aussehen, wie wir das leben können. Es hängt davon ab, welche Kapazität wir haben, hängt auch ein bisschen davon ab, welche Fähigkeiten uns vielleicht so gegeben sind oder wo auch gewisse Grenzen sind. Es kann auch unterschiedlich sein, welchen Umfang das bei dem Einzelnen annehmen kann. Ja? Kann sein, dass du 5 Leute haben kannst, in die du investieren kannst. Kann auch sein, dass du erstmal nur eine Person hast. Aber der Auftrag, in die Jüngerschaft anderer zu investieren, der ist dir und mir als Jünger Jesu gegeben. Also stellt sich ja die Frage, wo fangen wir an? Wir können ja nicht gleich 30 Leute unter unsere Fittiche nehmen und loslegen. Nee, brauchen wir auch gar nicht. Ich würde sagen, fang an, in Einzelne zu investieren. Wie in Paulus an Timotheus zum Beispiel. Und jetzt nenne ich mal ein paar Tätigkeitsfelder, in denen Jüngerschaft so stattfinden kann oder wo du gefragt sein könntest, je nach Lebenssituation. Also Jüngerschaft, das Erste wäre Jüngerschaft an den eigenen Kindern oder in der eigenen Familie. Ja, also Eltern haben die Aufgabe, ihren Kindern Jesus vorzustellen und ihnen Jesus lieb zu machen. Das ist der engste Kontext, der familiäre Kontext, um Matthäus 28, 18 bis 20 auszuleben. Weil dein Sohn oder deine Tochter, das sollen ja deine Jünger sein. Menschen sein, in die du investierst, die du zu Christus führst und wenn sie bei Christus sind, deren Wachstum du förderst. Ich muss mich daran erinnern, wie ich das von einem Vater mal gehört habe, der mehrere Kinder hat und der das so gemacht hat, dass er jeweils einmal in der Woche mit einem seiner Kinder oder einem seiner Söhne, seine Frau hat das Gleiche mit den Töchtern gemacht, einfach bewusst Zeit verbracht hat, was unternommen hat, dadurch bewusst Beziehungen gebaut hat und dann aber immer wieder auch auf das Thema Jesus und das Thema Glaube zu sprechen gekommen ist. Ganz nach Alter, je nachdem, was da so angemessen war, ja, Dinge erklärt hat, sie vielleicht zusammen Bibel gelesen haben, mal zusammen gebetet haben, zu gegebener Zeit auch über Sexualität geredet haben und was Gottes Gedanken da so sind, wirklich Jüngerschaft betrieben. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich so naheliegend dieser Gedanke, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne gar nicht so viele Beispiele, wo ich sagen würde, da wird das kontinuierlich und gut gelebt, dass Väter oder Mütter Jüngerschaft wirklich leben mit ihren eigenen Kindern. Also das wäre ein Bereich. Ein weiterer wäre Jüngerschaft als Frau gegenüber Frauen oder jüngeren Frauen vor allem. Titus 2, Vers 3 bis 5. So eine Stelle, die uns deutlich macht, dass Frauen eine klare Berufung dazu haben, andere Frauen in der Jüngerschaft zu unterweisen. Sie zu lehren, sie zu fördern, ihnen zu helfen, in gottesfürchtigem Leben zu wachsen, ihre Prioritäten richtig zu ordnen, zu lernen, wie man als Frau nach Gottes Gedanken leben kann. Andererseits natürlich auch als Mann gegenüber jüngeren Männern. Ja, also wir sind da nicht ausgeschlossen und ich habe euch diese Stelle aus 1. Korinther 4, Vers 15 bis 17 dahinter geschrieben, weil Paulus da spricht davon, dass wir Väter in Christus eigentlich brauchen und sein sollen. Ganz ehrlich muss ich sagen, es gibt leider viel zu wenig Väter in Christus. Aber wir brauchen das. Auch gerade als junge Menschen brauchen wir Väter in Christus. Jüngerschaft soll auch geschehen als reiferer Christ gegenüber Junggläubigen. Und es kann mit dem Alter zu tun haben, aber es geht in erster Linie darum, in diesem Wortsinn geistlich Erwachsenere gegenüber geistlichen Kindern. Und das kann auch unabhängig vom Alter stattfinden. Ja? Also darunter kann auch fallen, dass du ein junger Erwachsener bist, vielleicht ein 20-plus bist und jemand aus der Jugend, der jünger ist, auch noch jünger im Glauben ist, unter deine Fittiche nimmst. Jüngerschaft als Verantwortlicher gegenüber Mitarbeitern. Also wenn ich irgendwo in einem Bereich Verantwortung trage, dann bin ich angehalten, meine Mitarbeiter zu fördern und anzuleiten. Und das allen voran in ihrem Charakter, in ihrer Christusähnlichkeit, aber dann auch in ihrem Dienst, sie dafür zuzurüsten. Und ein letzter, Jüngerschaft gegenüber Neubekehrten, gegenüber Neugläubigen. Ja. Gerade wenn Menschen gerade zum Glauben gekommen sind, dann brauchen sie ja umso mehr Hilfe und Orientierung. Und es sind ja total viele Fragen da. Und sie brauchen Hilfe darin, wie lebt man denn jetzt mit Jesus? Wie sieht das denn aus? Und wir erleben als Gemeinde viel Zulauf und Offenheit, und das ist schön. Aber umso mehr seid ihr, sind wir, die alten Hasen, gefragt. Das sind nur ein paar Möglichkeiten, und sicherlich keine vollkommene Liste, wie man Jüngerschaft leben kann oder wo. Aber die Frage ist natürlich, in wen investierst du? Also wie lebst du diesen Auftrag der Jüngerschaft? Wo kannst du vielleicht aktiv werden und mal jemanden unter deine Fittiche nehmen? Natürlich stellt sich da weiter die Frage, wie fange ich das denn an? Wie soll das stattfinden? Das ist vielleicht für manch einen eher Neuland. Vielleicht auch, weil er das selbst nie erlebt hat. Wo ich glaube, dass das oft der Fall ist. Und dann denkt man ganz schnell, ja, das können nur Profis. Das muss, was weiß ich, irgendein Elite-Christ machen oder so. Und das ist bestimmt hochkompliziert. Aber ich will mal so ein paar Schritte nennen, ein paar Dinge nennen, die man gehen kann, um sich diesem Thema ein bisschen mehr zu nähern. Und ich will vor allem mal einen Vers voranstellen aus 1. Thessalonicher 2, Vers 8, der vieles auch gut deutlich macht schon. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Wenn wir so ein paar Dinge daraus entfalten würden, wäre Jüngerschaft zum Beispiel dadurch, dass wir Leben teilen und transparent sind, dass wir uns selbst öffnen. Und es kann geschehen dadurch, dass wir Gastfreundschaft üben, zum Beispiel mal, dass wir ein offenes Haus haben, dass wir überhaupt Kontaktmöglichkeiten schaffen, dass wir ein ehrliches Zeugnis vor anderen abgeben, dass wir Gemeinschaft leben, dass andere ein Stück weit auch mitlaufen dürfen, einfach beobachten und miterleben dürfen, wie ich meinen Glauben lebe, wie ich vielleicht meine Kinder erziehe, wie ich mit Herausforderungen und Kämpfen umgehe in meinem Leben. Das ist Jüngerschaft. Paulus hat das immer wieder so gemacht. Er hat Leute mitgenommen und sie waren einfach um ihn. Und das bedeutet auch, Leben teilen und auszutauschen und auch gemeinsam zu beten. Weiter wäre Jüngerschaft dadurch, dass wir uns Zeit nehmen. Und definitiv kostet das ja Zeit und Priorität. Aber, das kann ich euch guten Gewissens sagen, diese Zeit ist nicht vergebens. Wir denken ganz schnell, das kostet dann Zeit, das ist auch anstrengend wahrscheinlich dann auch mit einem anderen Menschen und so und dann kann ich vieles andere nicht machen. Und genau, das sind so die Gedanken, die erstmal kommen. Ja. Aber ich sag's euch, Jünger wachsen zu sehen, ist eine wirkliche Freude. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, von ganzem Herzen. Und ich will es mal vergleichen, wenn ihr Kinder habt, wie mit euren eigenen Kindern. Ihr investiert und es kostet manchmal Mühe und gleichzeitig ist es eine Riesenfreude, wenn Kinder wachsen und gedeihen und man sie so richtig heranreifen sieht. So ist es auch mit geistlichen Kindern. Und wenn du geistliche Kinder hast und die sich entwickeln, ist das was ganz Schönes. Jüngerschaft, dadurch, dass man Interesse an anderen zeigt. Also wenn wir andere besser kennenlernen, dann entsteht automatisch oft der Wunsch, auch anderen zu dienen. Und wir wissen auch viel besser, wie kann ich denn jemand anders dienen? Was braucht denn der andere, um zu wachsen? Und so ist es gar nicht selten so, dass Gott einem dann dadurch auch, wenn man Interesse an anderen hat und im Kontakt ist, dass Gott einem dadurch Menschen aufs Herz legt, dass dadurch auch eine Vertrauensbasis entsteht, auf der man dann aufbauen kann, wo man dann zum Beispiel auch einen Schritt weitergehen kann, nämlich Jüngerschaft durch gemeinsames Bibellesen oder auch hilfreiches Material durchzuarbeiten. Vielleicht ein Bibelbuch sich vorzunehmen, zu sagen, komm, wir treffen uns, lesen dieses Buch zusammen und tauschen uns darüber aus. Und dabei geht es nicht darum, dass du alles weißt. Und es geht auch nicht darum, dass du auf alles eine Antwort haben musst. Und du kannst auch auf bestehendes Material zurückgreifen. Ich werde gleich noch ein bisschen was vorstellen, nachher, nachdem wir im Lobpreis waren. Aber gemeinsames Bibellesen oder hilfreiches Material durcharbeiten. Einer der wesentlichsten Punkte der Jüngerschaft, würde ich sagen. Es geht auch darum, selbst weiter zu wachsen und dazuzulernen. Ja, keiner hat die Erwartung, dass du schon absolut vollkommen bist. Und es ist auch absolut in Ordnung, im Dienst zu wachsen, darin selbst weiter zu reifen. Es geht ja nicht nur darum, dass du deine Stärken präsentierst, sondern es geht auch darum, dass du auch ehrlich über deine Schwächen reden kannst, aber auch sagen kannst, wie gehst du damit um. Jemand hat das mal so ausgedrückt, fand ich gut. Jüngerschaft ist, wenn ein Bettler dem anderen zeigt, wo es Brot gibt. Ja? Das trifft das eigentlich sehr gut. Ne? Darum geht's. Und ein vorletzter Punkt. Da geht es darum, dass wir selbst weiter wachsen und dazulernen. Achso, Entschuldigung, ich habe nur nicht geklickt. Letzter Punkt doch, ist, dass wir beten und den Herrn fragen. Also wenn es jemand so geht, dass er sagt, ich will eigentlich mich einbringen in diesem Auftrag, dann ist es nicht nur so, dass Gott den grundsätzlichen Auftrag gibt, sondern dass er uns auch Anwendungsfelder gibt. Und da dürfen wir im Kleinen anfangen und wir dürfen beten. Und beten und fragen, Herr, schenk mir Gelegenheit, ich will das Leben, schenk mir einen geistlich wachen Blick und schenk mir Mut und Kraft, dann auch aktiv zu werden. Und in all diesen menschlichen Investitionen, und ich habe versucht, es heute irgendwie praktisch euch nahe zu bringen, wie man das so machen kann, wie man das anfängt, in all diesen menschlichen Investitionen ist es unterm Strich nicht unser Wirken oder unser Verdienst, wenn was geschieht. Und das ist das Letzte, heute Morgen noch, kurzer Punkt, die Kraftquelle der Jüngerschaft. Und das ist Vers 29b. Also wir haben gerade gesehen, Jüngerschaft kostet durchaus richtig Investitionen. Und ja, das macht uns durchaus auch mal Mühe, wenn wir in andere investieren. Und dabei stellt sich ja schnell die Frage, woher bekomme ich Kraft? Woher bekomme ich Freude? Woher bekomme ich Energie, Motivation, Durchhaltevermögen? Vielleicht wie so ein Paulus. Und Paulus sagt uns das am Ende von Vers 29. Und er sagt, also worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, mit Kraft. Also Paulus ist einerseits jemand, der selbst aktiv gewesen ist und Vollgas gegeben hat für das Reich Gottes. Und auf der anderen Seite ist er jemand, der voll und ganz darauf vertraut hat, dass Gott dort Gottes Kraft wirkt. Ja? Das Wort für Wirksamkeit ist Energeia. Und das erinnert uns gleich an Energie. Und genau diese Energie, die brauchen wir. Und genau diese Energie hat so ein Paulus in seinem eigenen Leben erlebt. Er weiß, wie wunderbar die Kraft Gottes in seinem Leben gewirkt hat und wie mächtig sie immer noch im Wirken ist. Anders ausgedrückt, er hat erlebt, wie die Kraft des Evangeliums sein Leben wirklich umgekrempelt hat. Und ich glaube, dann ist es so, wenn wir das erleben. Und wenn wir erleben, und ich überzeugt bin davon, ja, dass Gott mein Leben umgekrempelt hat und da eingegriffen hat mit seiner Kraft, dann motiviert mich das auch in Bezug auf andere. Und das führt dazu, dass ich die Gewissheit habe, dass meine Bemühungen und meine Investitionen nicht vergebens sind. Warum? Weil Gott selbst das Wachstum schenkt. Und weil Gott selbst durch Jüngerschaft Christusähnlichkeit wirkt. Dann kann es zwar sein, dass ich erstmal noch gar nicht viel sehe und ein bisschen Geduld brauche, wie bei so einem kleinen Pflänzchen, was noch an Stärke und Schönheit gewinnen muss. Aber weil es nicht meine Kraft ist, die da wirkt, sondern Gottes Kraft, weiß ich, dass das auf jeden Fall was wird. Ja, weiß ich, dass das nicht vergebens ist, weil Gottes Geist macht Menschen Jesus ähnlicher. Aber er will dazu Werkzeuge gebrauchen und diese Werkzeuge bist du und bin ich. Und der Weg ist Jüngerschaft. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Gott die Kraftquelle für den Dienst, für Paulus gewesen ist, auch für uns. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 14, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, einander zu ermahnen. Also Paulus spricht hier davon, dass wir die Kraft und eigentlich die Fähigkeit und die Erkenntnis und die Weisheit und vielleicht auch das Anliegen, ja, all das kommt nicht aus uns selbst, sondern das kommt von Gott. Gott selbst ist unsere Kraftquelle und er rüstet uns aus. Und diese Kraftquelle müssen wir immer wieder anzapfen, um diesen Dienst überhaupt leben zu können. Und dementsprechend ist es klar, dass wir selbst in Gemeinschaft mit Jesus bleiben müssen. Dass wir selbst Weisung von ihm bekommen müssen, dass wir selbst in der Erkenntnis wachsen müssen, dass wir lernen müssen, unser Leben selbst auf ihn auszurichten und es im Leben anzuwenden. Und wenn das passiert, ist es eigentlich automatisch, dass ich auch was weiterzugeben habe, dass ich Kraft habe, Freude habe, anderen zu dienen. Es ist wie so ein Tank, der aufgefüllt werden muss, damit ich was weiterzugeben habe. Und ich wünsche mir sehr, dass auch wir dahin kommen, aus Gottes Kraft in nichts so sehr zu investieren wie in Menschenseelen. Ja, wir investieren viel in alles Mögliche, aber die Seele eines Menschen, gepaart mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist die wertvollste Investition, die wir tätigen können. Und deshalb sollten wir da investieren. Und wenn wir in Jüngerschaft investieren, bin ich davon überzeugt, Gott wird das segnen und Gott wird das nutzen. Für einen selbst und im Leben von anderen. Und ich kann euch das in Bezug auf mein eigenes Leben nur so sagen. Und wenn wir darüber nachdenken würden, warum unsere Gemeinde jetzt viel Segen erlebt hat in den letzten Jahren, würde ich sagen, ein ganz wesentlicher Schlüssel im Verborgenen war eigentlich die Jüngerschaft. Jünger sein und Jünger machen. Das ist Gottes Auftrag und Gottes Strategie, diese ganze Welt zu erreichen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, also entweder ich wünsche mir selbst jemand, der mich anleitet, der so in mich investiert, oder du sitzt hier und denkst, na, eigentlich bin ich bereit oder in der Lage, in jemanden zu investieren. Und egal, wo du dich befindest oder wie es dir geht, ich will dir Mut machen, dass du betest, dass du das vor Gott hinlegst, in welcher Perspektive auch immer, und einfach betest um Gelegenheit dazu, das auszuleben. Und wenn du jemanden im Sinn hast, dann geh mutig auf ihn zu. Und sag, meinetwegen, der Daniel hat ja gesagt, nee, viel besser noch, Jesus hat ja gesagt, wir sollen Jüngerschaft leben, also hier, du musst jetzt, nein, nicht du musst, aber ich würde mir das wünschen, wärst du da bereit zu? Ja? Nehmt das als Aufhänger. Die Kraft des Evangeliums wirkt durch Jüngerschaft und kommt zur Entfaltung. Und das ist sowohl für die Evangelisation als auch für das Glaubenswachstum sehr entscheidend und ist die langfristigste Perspektive. Und ich will mit einem Zitat schließen von Mark Dever, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Wachstum durch Jüngerschaft. Und dieses Zitat, ich bin richtig begeistert davon, und will uns das zum Schluss nochmal so vor Augen stellen, bevor wir dann in zwei Liedern auch ganz bewusst auf den Herrn schauen. Er hat gesagt, Mark Dever, Jüngerschaft ist für mich der einzige Weg, wie ich Ungläubige evangelisieren und Gläubige für den Ort zurüsten kann, an den ich selber niemals reisen werde, nämlich für die Zukunft nach meinem Tod. Wenn ich andere zu Jüngern mache, versuche ich damit, Zeitbomben der Gnade zu hinterlassen.